Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen bei Radio Micro Europa, dem Campusfunk der Uni Tübingen auf der Wüstenwelle.
Im Studio stehen für euch Melina Lai
und Lea Dirnberger.
Heute geht's um Bücher auf Social Media und wie dieser Trend die Jugend endlich wieder dazu bewegt, mehr zu lesen.
Ja, BookTok gibt es ja schon seit einer Weile. Vorher war das Ganze eher auf Instagram unter dem Namen Bookstagram zu finden. Doch gerade in den letzten Jahren erlebt die Buchwelt, vor allem durch TikTok, einen neuen Boom.
Selbst muss ich gestehen, bin ich gar nicht so viel auf TikTok unterwegs, aber ich bekomme den Buchhype natürlich auch zu Genüge auf Instagram mit. Ob Reviews, Comedy-Skits oder Empfehlungen, da ist bei mir wirklich alles dabei. Ich mag vor allem gerne, wenn die Content-CreatorInnen Empfehlungen auf der Grundlage von anderen Büchern geben, die man halt schon gelesen hat, weil dann weiß man auch, worauf man sich einlässt. In letzter Zeit bin ich da vor allem in dieses Romantasy-Ding reingefallen. Das ist so Romance und Fantasy in einem. Und da bin ich aktuell hauptsächlich Autorinnen wie Sarah J. Maas auf den Fersen. Lea, wie sieht's bei dir da aus? Hast du schon Erfahrungen mit TikTok gemacht oder mit BookTok, um genau zu sein?
Ich bin tatsächlich relativ viel auf TikTok unterwegs und genau deswegen eben auch schon vor ein paar Jahren auf das BookTok-Phänomen gestoßen. BookTok hat mir damals vor allem dabei geholfen, Romane aus der queeren Community zu finden. Also viele Content-CreatorInnen haben dort ganze Playlists und Tabellen mit Empfehlungen aufgestellt, die mir teilweise wirklich weitergeholfen haben, Bücher zu finden, die ich persönlich für mich gerne lesen würde. Dabei spielt das Genre kaum eine Rolle für mich. Ob jetzt atmosphärischer Horror oder romantische Komödien, in meinem Bücherregal habe ich so gut wie alles irgendwie ein bisschen mit dabei. Auch, um ehrlich zu sein, dank BookTok.
Ja, dann ist es ja auch irgendwie nützlich, ne? Social Media so im Marketingbereich zu verwenden, ist ja schon lange keine Neuheit mehr, aber dass dieses analoge Medium Bücher da in dem Kontext mal so wichtig werden würde, hätte ich auch nicht gedacht. Bücher können so schnell in den Hype kommen und dann auch genauso schnell wieder von der Bildfläche verschwinden, oder? Was denkst du?
Eben genau dieser und noch weiteren Fragen widmet sich das Hörfunkfeature BookTok Made Me Buy It – Social Media und die Buchwelt von Julia Feist. Es entstand im Rahmen einer Bachelorarbeit im Fach Medienwissenschaft an der Uni Tübingen und wurde von Dr. Ulrich Hägele betreut.
Wir wollen euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen und starten gleich in den Beitrag. Viel Spaß mit BookTok Made Me Buy It – Social Media und die Buchwelt.
Die Jugend liest nicht mehr und hängt nur noch am Handy. Ein gängiges Vorurteil. Smartphone statt Buch, scrollen statt lesen. Aber ist das wirklich so?
Auf einmal lesen die vorher lesefaulen Kinder. Vor allem die Romane von Colleen Hoover. 8 Titel der amerikanischen Autorin haben es allein im letzten Jahr auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Und dem krisengebeutelten Buchmarkt hat Frau Hoover damit satte 20 Millionen Umsatz beschert. Und das, obwohl sich die Feuilletons oder die Preisjurys eigentlich kaum für dieses Phänomen interessieren. Ganz im Gegensatz zum Internet. Genauer der Buchplattform BookTok.
Das berichtet Deutschlandfunk Kultur. BookTok, zusammengesetzt aus den Wörtern Book, also Buch, und Tok von TikTok, bezeichnet den Bereich der Social Media App, in dem sich alles um Bücher und Lesen dreht. Das Gegenstück auf Instagram nennt sich Bookstagram. Und wer sich dort umschaut, merkt von der angeblich so lesefaulen Jugend nur noch sehr wenig. Fleißig werden hier Beiträge, Reels, Stories oder TikTok-Videos über gelesene Bücher gepostet. UserInnen sprechen Buchempfehlungen aus, diskutieren in den Kommentaren über Inhalte und halten gemeinsame digitale Leserunden ab. Mittlerweile ist die Relevanz dieser beiden Plattformen für die Buchwelt hoch und das merkt auch der Buchhandel. Denn längst haben Social-Media-Apps einen Einfluss darauf, welche Bücher am Ende in den Bestsellerlisten landen und sich gut verkaufen. Trotzdem haben viele Menschen noch nie von BookTok oder Bookstagram gehört, sind sich deren Wirkung auf die Buchwelt nicht bewusst oder belächeln sie sogar. Höchste Zeit also, einen genaueren Blick auf das Phänomen zu werfen. Buchbesprechungen gibt es seit dem Aufkommen des Internets auch jenseits des Feuilletons in der Tages- und Wochenpresse. Kein Wunder also, dass sich auch auf der Social-Media-App Instagram, seit 2010 online, schnell eine wachsende Buchcommunity zusammenfindet. Deren Mitglieder markierten seitdem fast 90 Millionen Beiträge mit dem internationalen Hashtag Bookstagram. Mit dem deutschsprachigen Hashtag Bookstagram Germany waren es 1,7 Millionen. Tendenz weiter steigend. Einige dieser Beiträge stammen von Lara Teilig. Die 25-Jährige studiert im Master Germanistik und BWL in Mannheim. Schon seit Kindheitstagen ist Lesen ihr großes Hobby. Seit etwa 5 Jahren postet sie auf Instagram unter dem Namen Bookaholic Group über Bücher und teilt dort ihre Leidenschaft mit 35.000 Gleichgesinnten. Auf TikTok, wo sie erst seit Ende 2021 einen Account hat, folgen ihr bereits 26.000 Menschen. Lange blonde Haare, blaue Augen, ein natürliches Auftreten und ein sympathisches Lächeln. So kennen Laras FollowerInnen sie aus den Beiträgen. Hierin können sie Lara wie eine Art digitale Bücherfreundin beim Einkaufen oder bei Leseabenden begleiten. Und auch die Buchtipps kommen natürlich nicht zu kurz, allein schon, weil Lara meistens etwa 12 bis 15 Bücher im Monat liest. Mich interessiert, was für sie den Reiz von Buchpost auf Social Media ausmacht.
Dass gerade BookTok oder auch Bookstagram Lesen irgendwie zu sowas Sozialem machen, weil man eben nicht alleine zu Hause sitzt und man liest und dann klappt man sein Buch zu und dann ist vorbei, sondern man unterhält sich mit anderen, man kann über Bücher schreiben, man kann irgendwie mit Leuten zusammen ein Buch lesen, man kann eben irgendwie seine Meinung im Internet verteilen und bekommt Rückmeldungen dazu. Also es ist einfach wirklich ein Hobby, was unglaublich viel Spaß macht und es geht weit über dieses Lesen alleine irgendwie so drüber hinaus, finde ich.
Mit diesem Empfinden ist sie nicht allein. Es gibt dafür sogar einen Fachbegriff. Social Reading. Damit ist gemeint, dass Lesen eben nicht mehr ein einsames Hobby ist, sondern durch Kommunikation und Interaktion zu einem sozialen Prozess wächst. Entweder analog bei einem Leseclub oder nun eben digital dank Social Media. Letzteres kann sogar ortsunabhängig stattfinden und so potenziell Buchfans aus der ganzen Welt zusammenbringen. Florian Schmelzle ist Azubi bei Osiander in Tübingen. Er sieht für den Buchhandel viele Vorteile in Bookstagram und BookTok.
Einerseits sorgen die dafür, dass Titel eine besondere Aktualität bekommen. Wenn sie eben viel dort besprochen werden, werden sie viel gekauft, weil es ein großes Publikum hat. Also es ist nochmal zusätzlich Werbung. Andererseits ist es auch für mich zumindest ein sehr gutes Medium, um mich selbst von relativ kurzer Zeit zu vielen Buchtiteln zu informieren.
Und diese Werbung kann der Buchmarkt gut gebrauchen. Denn sowohl die Anzahl der BuchkäuferInnen als auch die Anzahl der verkauften Bücher geht weiter zurück. Selbst die Verlage wissen das Phänomen mittlerweile zu nutzen. Denn manche der Accounts haben Tausende oder sogar Zehntausende FollowerInnen. Ihre Beiträge werden von dementsprechend vielen Menschen gesehen. Manche sind richtige BuchinfluencerInnen, auch wenn sie sich selbst so vielleicht nicht bezeichnen. Den Zwiespalt zwischen Hobby und Werbung kennt auch Bloggerin Lara.
Das ist halt immer so eine Sache, wenn ich was auspacke oder so und dann zeige ich das Buch, dann ist mir das, sage ich mal, rational schon bewusst, dass das jetzt eben viele Leute sehen und dass vielleicht viele Leute neugierig werden und das Buch dann eben auch lesen möchten. So geht es mir ja genauso. Wenn ich bei anderen Leuten Bücher in der Story sehe, dann bin ich neugierig, dann setze ich es auf meine Wunschliste und kaufe es eventuell sogar. Und gleichzeitig ist es eben... Es ist halt so ein Mischding, weil auf der anderen Seite ist es wirklich einfach, man geht halt seiner Leidenschaft nach. Man freut sich, wenn ein neues Buch rauskommt, auf das man sich vielleicht schon seit Monaten gefreut hat. Dann möchte man natürlich auch mit anderen irgendwie die Freude teilen. Man möchte wissen, wer das Buch auch liest. Und es ist halt so, ja, so halt versteckte Werbung.
Kaum etwas verkauft ein Buch besser als die persönliche Empfehlung eines Freundes oder einer Freundin. Und genau diese Rolle übernehmen die BuchinfluencerInnen. Deren Empfehlungen nehmen UserInnen glaubwürdiger wahr als die Werbebotschaften der Buchverlage. Authentische Weiterempfehlung statt Marketingversprechen also. Und das nutzen die Verlage. Beispielsweise, indem sie BloggerInnen kostenlose Rezensionsexemplare zur Verfügung stellen, im Austausch gegen einen Post mit ehrlicher Meinung. Die gab es einst nur für JournalistInnen. Zu den Spitzentiteln eines Verlagsprogramms gibt es oft noch richtige BloggerInnen-Kampagnen. Die beinhalten meist Buchpakete. Für das Auge und Social Media ansprechend verpackt, sind darin neben dem Buch weitere Beilagen, von Süßigkeiten über Tassen bis zu Jutebeuteln. Der DTV-Verlag gab 2022 den Roman »Man vergisst nicht, wie man schwimmt« von Christian Huber heraus. Das Buch spielt im Jahr 1999. Im BloggerInnen-Paket steckte eine volle Dosis 90s-Feelings, eine Tüte mit Hubba-Bubba und essbaren Süßigkeiten-Halsketten, ein Fingerskateboard und eine CD mit 90er-Soundtrack. Außerdem, passend zum Titel, ein Badetuch bedruckt mit dem Cover des Buches.
Also Bloggerpakete, ich weiß noch, als ich damals wirklich so die ersten bekommen habe, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, zu welchen Büchern es war, aber ich kann mich einfach an dieses Gefühl erinnern, wenn der Postbote eben so klingelt, man bekommt ein Paket, was man eigentlich nicht bestellt hat. Und ja, plötzlich ist dann ein Paket da und dann packt man es aus und es fühlt sich irgendwie an wie Weihnachten, weil es einfach wirklich meistens so liebevoll zusammengestellt ist. Und man merkt auch jetzt, dass sich wirklich die Verlage oder die Agenturen generell sich wirklich auch ja, Gedanken drum machen, was inhaltlich wirklich zu dem Buch auch passt.
Lara Teiligs Meinung zum Buch beeinflussen die BloggerInnen-Pakete aber trotzdem nicht, egal wie toll der Inhalt sein mag.
Ich finde, das ist einfach eine Sache, das ist ja auch manchmal so ein bisschen so ein Vorurteil, dass man irgendwie, wenn man ein Rezensionsexemplar bekommt oder so, dass das dann seine Meinung beeinflusst. Und ich kann eigentlich immer nur sagen, im Endeffekt würde es mir eigentlich nur selbst schaden, wenn ich irgendwie ein Buch empfehle, was ich aber eigentlich gar nicht so gut fand, weil wenn es dann wirklich Leute nachkaufen und dann sagen, okay, das Buch war jetzt überhaupt nicht ihrs, dann vertraut man natürlich in Zukunft auch überhaupt nicht mehr auf die Meinung von der Person. Und das möchte ich ja nicht, weil ich möchte ja wirklich Bücher empfehlen, die mir richtig, richtig gut gefallen haben. Von daher ja, macht es da wirklich keinen Sinn, irgendwie seine Meinung irgendwie anzupassen, je nachdem, was da in dem Paket drin ist.
Neben den Paketen gibt es teils auch exklusive BloggerInnen-Events. Im Frühjahr erschien der Liebesroman The American Roommate Experiment von Elena Armas. Vor ihrer Schriftstellerinnenkarriere ist die Autorin übrigens selbst als Bloggerin auf Bookstagram bekannt geworden. Für die Präsentation des Buches mietete der Pieper Verlag eine Wohnung in München. Dort richtete er für ein Wochenende eine BloggerInnen-WG ein und begleitete diese via Instagram. Aus BuchinfluencerInnen ist fast schon ein richtiges Geschäft geworden. Denn mittlerweile beschäftigen sich viele Leute beruflich damit. Nicht nur in Verlagen. Auch einige Agenturen und FreelancerInnen haben sich auf Buchmarketing spezialisiert. So auch Tina Lurz, die ich Ende Januar 2023 in Augsburg besucht habe. Wer BuchbloggerInnen auf Instagram folgt, kennt Tina bestimmt. Oder zumindest ihre Arbeit. Sie steckt nämlich hinter einigen bekannten Marketingkampagnen von Büchern. Viele der Buchpakete, die BloggerInnen vor laufender Kamera stolz auspacken, hat sie geplant und versendet. Und genau solche BloggerInnen-Pakete möchte ich heute mit ihr zusammenstellen. Um welches Buch es sich handelt, hat sie mir vorab nicht verraten. Und ich bin schon ganz gespannt, was mich erwartet. Tina sieht in echt genauso aus, wie ich sie schon von Instagram kenne. Ihre braunen Haare hat sie in einem lässigen Dutt hochgesteckt, dazu eine Brille mit transparentem Gestell und immer ein Lachen auf den Lippen. Sie trägt einen grauen Strickpulli, aus dem der Spitzenkragen einer weißen Bluse hervorschaut, und eine schwarze Jeans. Ihre ebenfalls schwarzen Doc Martens lassen die alten Holzdielen ihres Büros bei jedem Schritt knarzen. Schon nach einem Schritt in den Raum ist klar, dass es hier um Bücher geht, denn ich blicke direkt auf ein riesiges Regal hinten an der Wand. Es ist komplett gefüllt. An manchen Stellen stehen die Bücher schon in zweiter Reihe und auch oben auf dem Regal sind weitere Bände zu sehen. Die Buchrücken sind bunt durcheinander gemischt. Einige Exemplare besitzt Tina mehrfach. Manche sogar so oft, dass sie allein ein eigenes Regalbrett füllen. Das Büro teilt sich Tina mit einem Grafikdesigner und einem Programmierer. In dem großen, hellen Raum stehen deshalb vier weiße Schreibtische. Gleich zwei davon gehören ihr. Am hinteren der beiden konzipiert sie neue Kampagnen und kümmert sich um alles Bürokratische. Deshalb befinden sich hier ihr Computer, ein Tablet und zusätzlich noch eine Kamera für die Content-Produktion. An der Wand neben dem Schreibtisch hängt ein großer Jahreskalender, in den alle bereits geplanten Projekte eingetragen sind. Daneben hängen bunte Postkarten, die größtenteils zu Buchkampagnen gehören, die Tina erstellt hat. Der zweite Schreibtisch steht im rechten Winkel zum ersten. Er bietet vor allem eines: viel Platz, um hier gleich die Buchpakete zu packen. Ich bekomme noch einen Kaffee in einer schwarzen Tasse mit der Aufschrift »My favorite position is CEO« und dann erfahre ich endlich, welches Buch wir heute verpacken werden.
Es geht um einen Thriller, Stigma, von Lea Adams, ein Pseudonym von zwei Autorinnen, eine aus Hamburg, eine aus München. Und da haben mich in dem Fall wirklich die Autorinnen auch beauftragt, dass wir was Bloggermäßig, Instagrammäßiges machen. Und da arbeite ich mit ihnen am Content, also dass die auf ihren Kanälen sinnvoll was posten. Es wird eine kleine Mini-Aktion in Hamburg geben. Also die Autorin, der Thriller spielt in Hamburg. Und die eine Autorin ist jetzt eben auch die wohnt in Hamburg und Schweden. Und jetzt gerade ist sie in Hamburg und wird so ein paar Bücher aussetzen, auch dort vor Ort, zum Finden quasi von den für HamburgerInnen. Und eben einen Blogger-Aussand gibt's.
Mit Aussand meint Tina das Versenden der gepackten BloggerInnen-Pakete. Und genau das bereiten wir jetzt gemeinsam vor. Es gibt nur ein klitzekleines Problem. Das Buch ist noch nicht da. Eigentlich hätte es schon längst bei Tina ankommen sollen, doch die Post spielt nicht mit. Und das bringt den normalen Ablauf ziemlich durcheinander.
Das Mailing, also es sieht bei mir eigentlich immer so aus, dass ich ein Mailing verschicke, etwa ein, zwei Wochen bevor dann der tatsächliche Ausland geplant ist. Ist jetzt in dem Fall schon etwas länger her, weil die Bücher leider nicht hier ankommen. Und genau, da wird das wird dann jetzt verpackt in so meinen Standardkartons für eine Buchwarensendung. Und dann gibt es Seidenpapier dazu plus eine Mülltüte mit Kabelbinder. Diese Mülltüte wird dann das Buch quasi fassen und der Kabelbinder macht die Mülltüte zu, weil genau so werden die Opfer gefunden im Thriller.
Mittlerweile liegt das betreffende Buch sogar schon in den Läden. Dabei sollen die Pakete eigentlich schon vor dem Erscheinungstermin bei den BloggerInnen eintreffen. Eine blöde Situation, nicht nur für Tina, sondern auch für den Verlag und die Autorinnen. Solche Probleme kennt Tina aber schon. Sie sind leider unvermeidlich, wenn man so viele Pakete versendet.
Ich komme mir auch manchmal vor wie so ein Logistikunternehmen. Weil teilweise schon, also gerade in den Hochphasen, sage ich jetzt mal, so im Februar, März, April und dann September, Oktober, kann es schon echt sein, dass hier, weiß ich nicht, 200 bis 300 Pakete rausgehen im Monat. Das ist jetzt wirklich der erste Ausland dieses Jahr. Also da war, sind jetzt die ersten 30 Pakete, die rausgehen. Aber wenn man sich hier umguckt, ja, also unterm Schreibtisch stehen diverse Kartongrößen auch. Und auf der anderen Seite stehen auch nochmal zwei Riesenpacken mit Kartons. Also diese, das, meine Standardkartons kaufe ich im 200er-Pack tatsächlich immer wieder. Und dann muss man mal gucken, was eben genau verschickt werden muss. Aber ich würde mal behaupten, hier lagern auf jeden Fall wahrscheinlich 500 bis 800 Kartons in unterschiedlichen Größen.
Während wir 30 Kartons zu Boxen zusammenfalten, berichtet Tina, nach welchen Kriterien sie die zusätzlichen Inhalte für die Blogger-Inbox auswählt.
Also mein Ziel ist es immer eigentlich, was so zu verpacken oder aufzubereiten, dass die Leute Bock drauf haben, das ihren Menschen, ihren FollowerInnen zu zeigen. Und da, ja, glaube ich, ist sowas, ich weiß jetzt nicht, ob schon mal ein Buch in der Mülltüte verschickt wurde, so. Und da ist sowas immer ganz gut, ein bisschen außergewöhnlich ist. Ich tendiere immer mehr zu weniger rein und wenn, dann was Sinnvolles rein, weil, ja, Nachhaltigkeit sowieso, aber auch so dieses, was will ich denn mit dem 10. gebrandeten XY als Bloggerin oder aus Sicht von Bloggen dann auch irgendwie gesehen. Und deswegen macht es irgendwie, finde ich, mehr Sinn, sich dann lieber was zu überlegen, was eine coole Verpackung wäre oder was man halt wirklich sinnvoll dann noch verwenden kann.
Und dafür gibt es aus Sicht der Buchverlage auch einen guten Grund.
So eine Schwachstelle, sage ich jetzt mal, von dieser Art von Marketing ist ja definitiv auch, dass man nicht nachvollziehen kann, wie viele Bücher dadurch tatsächlich verkauft werden. Aber da, das ist dann so diese Kette, die ein bisschen angestoßen wird. Und das hört man zumindest hier und da von den auch Bloggenden zurück. Oder kriege ich auch als Feedback öfter, dass dann, das Buch habe ich doch bei der und der Kampagne 10-mal auf Instagram gesehen und dann war ich in der Buchhandlung und habe es mir dann doch mitgenommen. So, ne? Und das kannst du aber nicht tracken. Wie willst du dann rausfinden, wer das Buch irgendwo gesehen hat und dann in die Buchhandlung gegangen ist, um das zu kaufen? Das ist natürlich bei Social Ads zum Beispiel ganz anders. Da kannst du es viel, viel besser tracken. Und da ist eher so Grundrauschen erzeugen und Sichtbarkeit für dieses Buch, was natürlich mit einer außergewöhnlichen Verpackung besser funktioniert, als wenn ich es plain hier in den Pappkarton reinlege.
Dass Verlage aufwendige Blogger-In-Pakete versenden, ohne den Erfolg dieser PR-Aktion messen zu können, überrascht mich. Einen Vorteil müssen die Verlage aber ja trotzdem sehen, sonst würden sie es nicht machen.
Benefit sehen sie auf jeden Fall, vor allem, weil man es ja doch, gerade auf Bookstagram oder BookTok, erkennt man ja schon so Tendenzen, Bücher, die gehypt werden, Bücher, die man oft sieht, Bücher, wo manche Menschen schon sagen, das habe ich jetzt zum 100. Mal gesehen, ich kann es nicht mehr sehen. Und damit weißt du ja eigentlich auch als Verlag, okay, du hast dein Ziel erreicht. Dieses Buch ist überall. Du kommst nicht drum rum.
Wir werden beim Packen unterbrochen. Am Telefon ist die Lektorin der beiden Autorinnen, die Tina für das Marketing zu ihrem Thriller Stigma beauftragt haben. Weil das Buch immer noch nicht bei Tina angekommen ist, hat die Lektorin Nachforschungen angestellt.
Das kann ja nicht sein. Also das ist doch wieder, oh, da kriegst du, Entschuldigung, das Kotzen.
Lange konzentrierten sich die meisten deutschen Buchverlage bei ihren Social-Media-Aktivitäten hauptsächlich auf die Plattform Instagram. Das änderte sich auch mit der steigenden Popularität von TikTok in den vergangenen Jahren nicht. Dabei steigen die Userzahlen rasant. Laut TikTok selbst sind es mittlerweile über 1 Milliarde NutzerInnen weltweit. In einer Umfrage unter 12- bis 19-Jährigen in Deutschland 2022 landete die App nach WhatsApp und Instagram auf dem 3. Platz der wichtigsten Apps der Teenager. Trotzdem, oder gerade deswegen, wird TikTok oft noch belächelt und auf Teenie-Tanzvideos reduziert. Dabei gibt es dort ganz unterschiedlichen Content, von Comedy über Aufklärung zu gesellschaftlichen Themen bis hin zu Büchern. Selbst Bloggerin Lara, die heute TikTok gerne nutzt, hatte zuerst Vorurteile gegenüber der App.
War so jemand, ich habe mich relativ lange gesträubt, auf TikTok zu gehen, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, ich bin eigentlich gar nicht mehr die Generation. Ich meine, ich bin jetzt auch 25 und bin damit jetzt nicht so, sag ich mal, groß geworden. Auch mit Musical.ly und so hatte ich gar nichts zu tun. Und irgendwann dachte ich mir so, okay, komm, schaust du sie halt doch mal an, weil jetzt hört man ja schon irgendwie immer mehr, okay, es läuft schon sehr viel auf TikTok und so. Und ich war dann wirklich auch in den ersten Monaten sehr positiv überrascht, muss ich sagen, von der Plattform insgesamt.
Wer sich auf BookTok umschaut, merkt schnell, dass sich die Inhalte deutlich von denen auf Bookstagram unterscheiden. Denn Bücher auf Instagram funktionieren, egal ob in Fotobeiträgen oder Videos, nach wie vor stark über Texte. Die Bild- und Videounterschriften bieten Platz für Inhaltsangaben, Lob und Kritik. Auf TikTok ist das anders. Im schnelllebigen Medium ist kein Platz für lange Texte. Stattdessen nutzen die UserInnen Schnitteffekte, Sounds und Voice-Overs. Texte landen, wenn dann, direkt als Schrift im Video. Lara Teilig.
Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich manche Sachen, die ich auf TikTok produziere, dann eben auch auf Instagram als Reel verwende. Nicht alles, weil ich glaube, wenn man komplett seinen ganzen Content irgendwie wiederverwendet, funktioniert es auch nicht so gut, weil man hat natürlich auch oft Leute, die sich irgendwie, sag ich mal, überschneiden auf den beiden Plattformen und immer nur genau das Gleiche zu sehen, da fehlt dann, glaube ich, einfach so ein bisschen der Mehrwert. Und ich habe auch gemerkt, dass die beiden Plattformen einfach auch total unterschiedlich funktionieren. Also, dass unterschiedlicher Content bei TikTok vielleicht irgendwie total gut ankommt und auf Instagram fragt sich jeder, okay, was soll das jetzt hier sein?
Der spezifische Stil der BookTok-Videos beschäftigt auch die Medien- und Kulturwissenschaftlerin Vera Klocke von der Universität der Künste in Berlin. Sie befasst sich unter anderem mit popkulturellen Phänomenen und Medienästhetik. In Deutschlandfunk Kultur fasst sie den Stil der BookTok-Videos wie folgt zusammen.
Es sind ausschließlich Empfehlungen oder Erlebnisberichte. Das heißt, es geht gar nicht um so einen Anspruch wie im Feuilleton, das differenziert einzuordnen oder zu kritisieren. Die Personen gehen bei den Besprechungen ganz stark von sich aus und betonen die eigenen Emotionen, die sie beim Lesen eben hatten, und geben dann eigentlich nur Empfehlungen. Es gibt eigentlich gar keine Nicht-Empfehlungen sozusagen. Und dabei bringt das aber total interessante visuelle Ästhetiken hervor. Es gibt zum Beispiel Timelapse-Videos, die ganz ohne Sprache auskommen, bei denen Frauen sich dabei filmen, wie sie lesen oder dabei auch weinen. Und dann gibt es zum Beispiel auch Nahaufnahmen auf Sätze, die zum Beispiel unterstrichen werden oder mit Post-its markiert werden. Das heißt, da gibt es total unterschiedliche Ansätze.
Weitere beliebte BookTok-Videoformate zeigen Buchtipps zu einem bestimmten Thema. Bücher, die mich zum Weinen gebracht haben, oder Bücher, die ich gerne nochmal zum ersten Mal lesen würde. Auch Videoformate, die zeigen, wie sich LeserInnen vor und nach Beenden eines Buches gefühlt haben, sind sehr beliebt. Zuerst sind die Personen glücklich, im Nachherteil weinen sie oft oder schmeißen das Buch sogar von sich weg, weil es sie emotional so mitgenommen hat. Dass Sounds auf TikTok eine große Rolle spielen, merkt man schnell. Kaum ein Video dort ist nicht mit einem Audiofile unterlegt. Angesagte Sounds können Ausschnitte aus Liedern sein oder kurze Clips aus einer Fernsehserie. Die müssen nicht aktuell sein. Oft gehen gerade ältere Sounds viral. Timbaland, Nelly Furtado und Justin Timberlake veröffentlichten 2007 den Hit Give It To Me. Ein 2021 veröffentlichter Remix des Songs wurde 2023 zum Trendsong auf TikTok. Zu unterhaltenden Zwecken unter die Videos gelegt, erhalten die Sounds einen neuen Kontext. Um Abmahnungen wegen fehlender Musikrechte zu vermeiden, sollten UserInnen nur Sounds benutzen, die sich im Musikkatalog der App befinden. Lara Teilig verwendet sie so. In einem Video zieht sie ein Buch aus dem Regal. Darüber steht: Wenn du einen Typ in deinem Alter im Buchladen entdeckst. Im Hintergrund läuft ein Auszug aus dem Lied Ausmacht von Emilio mit den Zeilen:
Wenn's dir nichts ausmacht, verlieb ich mich jetzt. Und wenn du mich auch magst, dann wär es perfekt.
In einem anderen Video filmt sie ihr volles Buchregal. Darüber steht der Schriftzug: Wie viel Zeit verbringst du damit, dein Regal anzuschmachten? Dazu ein Sound, der ursprünglich aus der Serie Stranger Things stammt.
Hours, days, weeks, months, years, decades.
Ingrid Abeln ist Buchhändlerin bei Osiander in Tübingen. Sie kennt von ihrer eigenen Kundschaft die BookTok-Zielgruppe und die dort populären Bücher.
Das sind natürlich die Jüngeren, ich würde so sagen ab 12 bis 16, 18. Und Genre ist New Romance hauptsächlich, ein bisschen Fantasy. Und was natürlich auch sehr erfreulich ist, wirklich viel in Originalsprache, also wirklich viele englische Bücher.
Dass ausgerechnet Romance-Bücher auf BookTok so populär sind, ist erstaunlich. Denn Literaturpreise und das Feuilleton ignorieren sie meist gänzlich. Oft gelten Romance-Bücher nicht als richtige Literatur. Das Genre, AutorInnen und LeserInnen werden belächelt. Menschen auf BookTok halten diese Bücher nun aber stolz in die Kamera und feiern manche der AutorInnen fast schon wie Popstars, wie auch Vera Glocke bei Deutschlandfunk Kultur anmerkt.
Also ich würde sagen, es gibt eine zweifache Aufwertung. Einmal für die Leserinnen, die bei TikTok und in der Community eben Austausch finden können und damit auch ernst genommen werden. Und dann aber auch einmal auf der anderen Seite eine finanzielle Aufwertung für die Autorinnen. Emily Henry zum Beispiel, das ist eine Autorin, die ausschließlich romantische Komödien schreibt und eben auch ganz stark bei TikTok empfohlen wird. Und die hat in ihrem Buch Beach Read aber einen total interessanten Metamoment eingebaut, wo die Protagonistin auch eine Romantik-Autorin quasi ist und dann darüber schreibt, dass diese Bücher, die weibliche Protagonistin in den Vordergrund stellen, eben als Frauenliteratur auf dem Markt verkauft werden. Das heißt, es gibt von vornherein eigentlich nur 50% mögliche Abnehmerinnen, wohingegen männliche Autoren, die ähnliche Dinge eigentlich beschreiben, dann als Gesellschaftsroman-Autoren bezeichnet werden, wie Jonathan Franzen zum Beispiel. Und hier findet jetzt eigentlich durch TikTok eine Art Umdrehung statt, beziehungsweise eigentlich den Autorinnen wird so eine Plattform eigentlich gegeben, wo sie jetzt nachträglich eigentlich Erfolge erfahren können.
Und genau diese Erfolge auf BookTok sind schlussendlich auch in den Bestsellerlisten und im Buchhandel spürbar. Zurück in Augsburg bei Tina Lurz und unseren BloggerInnen-Paketen. Bislang ist Tina davon ausgegangen, dass die Bücher sich verspäten, weil es Probleme bei der Warenauslieferung gibt. Gerade hat sich aber die Lektorin vom Thriller Stigma gemeldet. Der Paketdienstleister behauptet, die Bücher bereits vor 2 Wochen an Tinas Privatadresse zugestellt zu haben. Tina weiß davon nichts, hat das Paket weder angenommen noch jemals zu Gesicht bekommen.
Horror.
Wir unterbrechen das Packen vorerst, denn Tina muss nun erst einmal herausfinden, was mit der Lieferung passiert ist.
So, hallo zusammen.
Was sich zuerst nach einer harmlosen Geschichte über die Unzuverlässigkeit der Post anhört, kann nämlich im schlimmsten Fall für Tina ernsthafte berufliche Konsequenzen haben.
Das ist halt echt, wo es dann auch schon Richtung Geschäftsschädigen geht. Weil jetzt, anders als die Auslieferung kriegt es nicht hin, das mir zu schicken, bin jetzt im Endeffekt für die Auslieferung ich schuld, weil ich es ja angeblich angenommen habe, weißt du? Und das ist dann so, ja, wie gesagt, also die sind cool und das wird kein Stress sein, so. Weil wir alle wissen, wie auch Paketboten sind und so, aber es ist einfach absolut ungut. Und wenn ich jetzt kein so ein gutes Verhältnis zu meinen KundInnen hätte, könnte mir da jemand jetzt richtig, richtig ans Bein pissen, obwohl ich nichts dafür kann. So. Aber im Zweifel, also scheinbar, ich weiß nicht, wer da dann haftet, wahrscheinlich müsste dann ich haften im Zweifel. Das heißt, ich müsste 300 Euro in Bücher investieren. Nee, 12 kostet das, glaube ich. Oh Gott. Habe ich auch noch nie gemacht. Sowas.
Tina schreibt weiter Mails und WhatsApp-Nachrichten, um das Paket mit den verlorenen Büchern wiederzufinden. Ich nutze ihre Multitasking-Fähigkeiten und frage nach Verlagsstrategien in puncto Influencer-Marketing.
In der Regel läuft es so, ich werde angefragt, meistens schon mit ein paar
Infos wie Erscheinungstermin und auch einer groben Idee vom Verlag, was die sich von mir wünschen. Also wollen sie Content für ihre Kanäle, wollen sie eine Kampagne mit BloggerInnen, wollen sie eine Ad-Kampagne, eine Social-Ad-Kampagne, wollen sie ein Event, wollen sie was auch immer, ne? Also alles ist möglich. Und da so eine grobe Richtlinie brauche ich in der Regel schon. Und auch natürlich Erscheinungstermin. Im besten Fall wird auch schon irgendwie Text mitgeschickt oder irgendwie inhaltlich Infos. Und dann und gegebenenfalls sogar auch so, in welchem groben Budgetrahmen wir uns bewegen, dass ich weiß, okay, was ist eigentlich alles möglich.
Nach der Anfrage beschäftigt sich Tina mit dem Titel, den sie vermarkten soll. Weil viele der Bücher zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht erschienen sind, muss sie sich dabei oft auf Leseproben oder Informationen vom Verlag verlassen.
Dann sage ich erstmal, ob ich Zeit habe und Kapazitäten habe und teilweise auch Lust auf den Titel. Also das fängt, also ich gucke dann schon, wenn das so überhaupt gar nicht meinem Gusto entspricht, sage ich jetzt mal, oder sogar gegen meine Prinzipien geht, dann, wenn das aber alles passt und ich da Lust drauf habe, Zeit habe, dann gibt es in der Regel ein erstes Gespräch, meistens mittlerweile per Zoom. Und dann wird so ein bisschen genauer definiert oder dann ist mal so erstes Brainstorming. Meistens habe ich dann schon irgendwelche Ideen, die ich mal so lose in den Raum werfe. Die haben vielleicht schon Ideen und dann wird mal so gesammelt, was ist eigentlich möglich. Und dann gieße ich das in ein Konzept. Und dann, und ein Angebot natürlich, wo ich die Kosten für mein Honorar und auch die Fremdkosten, also für Ad-Budget, für eben hier Verpackungsmaterial und so weiter, mit einschätze.
Wenn der beauftragende Verlag Konzept und Angebot bewilligt hat, geht es für Tina an die Umsetzung. Danach kommt der letzte Schritt.
Abschließend gibt es dann in der Regel eine Dokumentation über die Maßnahmen. Also Screenshots von den Stories, die die BloggerInnen gemacht haben, Fotos von dem Event und alles, was halt irgendwie da an Reichweitenzahlen ich auch mitschicken kann, auch wenn das halt immer eher qualitativ als quantitativ wirklich ist. Und dann, schicke ich eine Rechnung und das Projekt ist beendet.
Das klingt für mich erst einmal nicht grundlegend anders als eine Kampagne im Nichtbuchbereich. Deshalb interessiert mich, was Tinas Meinung nach Marketing für Bücher von Marketing für andere Produkte unterscheidet.
Was die Buchbranche oder auch die Marketing für Bücher ausmacht, ist, dass man schon mal eine Geschichte hat, mit der man arbeiten kann. Wenn es um andere Produkte geht, ist Storytelling oft so ein Ding, wo man sich viel ausdenken muss und wo man Emotionen, Gefühle, Geschichten eigentlich erstmal erschaffen muss sozusagen. Und im Buchmarketing hat man in der Regel eine Geschichte, hat man auch konkreten Menschen damit verknüpft, in der Regel, der dieses Buch geschrieben hat, und kann das quasi nochmal eine Stufe weitertragen. Also kann dann eben solche Sachen machen, dass man die in die Geschichte reinholt, mit den Tennissocken, mit dem Kunstrasen und so weiter. Das ja, ist dann nochmal, ist glaube ich ein anderer Ansatz. Plus in der Buchbranche sind sehr viele Menschen, also sind kaum Menschen, die keine Bücher mögen. Also das Produkt, was vermarktet wird, ist schon mal sehr anders emotional aufgeladen als eben Sterbegeldversicherungen zum Beispiel.
Und da weiß Tina offenbar, wovon sie spricht. Das einzige Produkt, das sie neben Literatur in ihrem Berufsleben schon vermarktet hat, sind tatsächlich Sterbegeldversicherungen. Aber zurück zu den Büchern.
Es ist auch gleichzeitig natürlich eine Branche, die sehr spitz ist oder sehr speziell, sehr zielgerichtet auf Lesende, nicht so wie jetzt Auto, wo viel Geld dahinter steckt und weiß ich nicht, wie viele Menschen Zielgruppe eben sind in der Regel, sondern es ist wirklich ein sehr schnelllebige, viele kleine, schnelllebige Kampagnen, statt jetzt irgendwie für ein ganzes Jahr die Kampagne um XY zu stricken. Das Längste, was irgendwie passiert an Kampagnen, ist, wenn es eine Reihe ist, ein Spitzentitel, Reihe oder von der Autorin, zum Beispiel für Carrie Soto, das ist letztes Jahr erschienen, da wird es jetzt eine Fortsetzung, oder werden wir nochmal aufgreifen, im April oder im März, April, wenn die Übersetzung von Malibu Rising erscheint. Also das ist dann, da haben wir schon als Carrie Soto rauskam, darüber gesprochen, was wir dann mit Malibu Rising machen. Aber in der Regel hast du keine langen Zeiträume, die du groß planst, sondern du fängst immer wieder neu an, bist immer wieder, ja, auch für eben kleine Budgets kreativ und machst für kleine Budgets viel möglich, im besten Fall.
Apropos Geld, da brennt mir doch glatt noch eine Frage auf der Zunge. Jedes Mal, wenn ich eine Buchkampagne auf Instagram sehe, frage ich mich, wie viel Geld Verlage eigentlich für Social Media Marketing ausgeben.
Es gibt Spitzentitel, wo wir im niedrigen fünfstelligen Bereich sind, also wirklich 15.000, 20.000, so all in. Aber da ist dann wirklich alles, alles dabei. Also da ist wirklich vom Paket Porto bis hin zu Grafikerstellung, bis hin zu das Ad-Budget, für was dann noch ausgespielt wird, ist da wirklich alles mit drin. Und bei großen Kampagnen, wer schon mal so eine Kampagnenplanung gemacht hat, weiß, wie schnell das geht, dass das Geld dann weg ist. Also es ist echt nicht so viel. Aber das sind, wir reden tatsächlich eher im Bereich von 2.000 bis 5.000 Euro für einen normalen Titel als von eben fünfstelligen Summen. So, das sind wirklich nur die Spitzentitel, die diese hohen Summen haben. Zumindest in dem Bereich, mit den Verlagen, mit denen ich jetzt arbeite.
So viel Geld in Marketing zu stecken, trifft bei Buchfans aber nicht nur auf Begeisterung. Viele sehen das kritisch und beklagen eine Übermarketisierung der Literaturbranche. Sie stören sich daran, dass Bücher nicht mehr einfach nur Bücher sind, sondern Verlage LeserInnen mit farbigen Buchschnitten oder limitierten Auflagen zum Kauf anregen wollen. Verkaufsstrategien, die die sozialen Medien noch verstärken.
Warum passiert das? Weil der Markt das verlangt. Das ist so ein bisschen, oder was heißt der Markt? Die Leute gehen halt drauf ab. Gerade wenn wir jetzt über New Adult sprechen, die Buchschnitte, es ist halt einfach so, die verkaufen sich wie geschnitten Brot. Wenn du in der Erstauflage für einen New Adult TikTok-Hype-Buch einen Buchschnitt machst, wird es wesentlich schneller sich verkaufen als vielleicht eins, was dann keinen Buchschnitt hat aus einem anderen Genre oder so. Also es ist so ein bisschen eben Nachfrage auch nach dem.
Die hohe Nachfrage der Kundschaft sei aber nicht der einzige Grund.
Auch eben gerade die Buchschnitte sind ein gutes Beispiel. Dass sie da die Buchschnitte machen, dass sie auch so Vorbestellerkampagnen machen. Weil das ist halt auch so ein Tick von der Buchbranche oder so eine Besonderheit von der Buchbranche. Wenn du nicht in der ersten Woche so und so viele Bücher verkaufst, bist du nicht sofort in der Bestsellerliste. Und das ist halt so das Ziel. Alles geht darauf hin, dass du von Anfang an im besten Fall auf dieser Bestsellerliste stehst. Und das heißt, du musst dann eigentlich schon richtig gute Vorbestellerzahlen haben, damit das passiert. Und das ist halt so eine, ja, eben auch Besonderheit mit dieser Bestsellerliste, wo viele Verlage alles geben, um auch gerade die erste Auflage möglichst schnell auszuverkaufen und die Vorbesteller entsprechend in die Höhe zu treiben. Aber ich verstehe auch allein schon aus LeserInnensicht diesen Kritikpunkt.
Und nicht nur die blicken mit gemischten Gefühlen auf den Stand der Dinge. Übrigens, wenn die Seiten an der Außenseite bunt angesprüht oder mit einem Bild bedruckt werden, bezeichnet man das als farbigen Buchschnitt.
Das haben sich auch schon AutorInnen nicht jetzt erst darüber in Anführungszeichen beschwert, dass es schon auch auf sie Druck aufbaut, wenn sie eigentlich einfach nur schreiben wollen und dann wird aber erwartet, dass sie noch das dazu machen und das noch dazu und dann ein Gewinnspiel und dann das und hier auf Instagram und hier auf TikTok und dass das natürlich auch, wenn Lesende das erwarten, dass auch den AutorInnen sehr viel Druck macht. Ja. Hat alles seine Vor- und Nachteile.
In der Zwischenzeit hat Tina alle Nachrichten auf der Suche nach der verschollenen Buchlieferung versendet. Jetzt wartet sie auf eine Rückmeldung vom Paketdienstleister und aus der WhatsApp-Gruppe des Hauses, in dem sie wohnt. Hat ein Nachbar oder eine Nachbarin vielleicht das angeblich dort zugestellte Buchpaket für sie angenommen und vergessen, ihr Bescheid zu geben? Mittlerweile ist auch Tina wieder zu Scherzen zumute.
Es wird ja auch niemand 30, 40 Bücher klauen. Also es ist ja auch schwer, ne? Ja.
Noch geht Tina davon aus, dass sich die Situation schnell klären wird und die Bücher wieder auftauchen. In Buchhandlungen ist mittlerweile der BookTok-Hype deutlich spürbar. So auch bei Osiander in Tübingen.
Ich glaube schon, dass es einen großen Einfluss gibt. Wir haben da unten sogar eine ganze Abteilung, die wirklich nur für diese BookTok-Menschen eingerichtet ist.
Viele Buchhandlungen, besonders die Großketten wie Thalia und Hugendubel, aber auch einige kleinere, unabhängige Geschäfte, haben mittlerweile eigene Regale oder Thementische für die populärsten TikTok-Bücher. Auch im Onlineshop von Thalia gibt es eigene BookTok-Unterseiten. Die Suche nach dem Begriff BookTok hat über 1000 Treffer. Die BookTok-Präsenz in deutschen Buchhandlungen ist allerdings ein eher neues Phänomen. Buchhandlungen in den USA erkannten das Potenzial deutlich früher. Dazu meine Mitbewohnerin Julia Basler.
Im März 2022 war ich mit einer Freundin in New York und bei einer sehr großen Buchhandlung im Zentrum von New York ist uns dann zum ersten Mal BookTok begegnet. Und zwar gab es dort einen sehr großen Tisch direkt neben dem Haupteingang mit dem Banner BookTok Made Me Buy It. Und dort wurden verschiedene Bücher vorgestellt, die im Moment auf TikTok angesagt waren. Und auch in anderen Stockwerken in derselben Buchhandlung gab es noch kleinere TikTok-Aufsteller und Regale, thematisch sortiert. Also zum Beispiel einen bei den Liebesromanen und dann auch einen bei der Kinder- und Jugendliteratur. Das hat mich damals sehr neugierig gemacht, weil ich den Begriff damals aus Deutschland noch gar nicht so wirklich kannte. Und im Endeffekt habe ich mir dann dort auch ein Buch gekauft von diesem TikTok-Tisch. Es hat also wirklich gut funktioniert bei mir, die Werbung.
Auch auf Buchcovers lassen sich immer öfter Sticker mit die TikTok-Sensation endlich auf Deutsch finden. Das ist kein Wunder, denn mittlerweile ist der Einfluss von BookTok auf die Bestsellerlisten enorm. Und das nicht nur bei den Neuerscheinungen, denn auf TikTok gehen teils auch ältere Bücher viral, die dann, Jahre nach ihrer Erstveröffentlichung, plötzlich wieder in den Bestsellerlisten landen. Das beste Beispiel hierfür ist wohl die US-amerikanische Autorin Colleen Hoover. Sie schreibt hauptsächlich Young Adult und New Adult Romane, also Literatur für junge Menschen. Ein Großteil ihrer Romane erschien zwischen 2012 und 2018. Auf BookTok sind die Bücher aber fast schon Klassiker. Laut Deutschlandfunk Kultur haben es 8 ihrer Bücher 2022 auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft und im Buchmarkt 20 Millionen Euro Umsatz eingebracht. Und das merkt man auch bei Osiander in Tübingen. Florian Schmelzle.
Colleen Hoover zum Beispiel, die Autorin, hat glaube ich auch nochmal, ich meine, die hat ja schon, schreibt seit Ewigkeiten, aber die erlebt gerade eine richtig krasse Renaissance, also wir verkaufen Unmengen an Büchern von ihr. Und wir haben ja auch einen Schrank, der ist eigentlich nur voll mit Colleen Hoover Büchern. Das ist glaube ich auch zum großen Teil durch TikTok dann oder durch Instagram auch nochmal groß geworden.
Spätestens seit dem 23. Oktober 2022 gibt es in der Buchbranche kein Vorbeikommen mehr an TikTok. Wie bereits mit großem Medienecho vorab verkündet, wird die Social-Media-App Partner der Frankfurter Buchmesse. BesucherInnen konnten im BookTok Experience Space eigene TikTok-Videos kreieren. Am Messesonntag verwandelte sich die größte Bühne ganztägig in die TikTok-Stage und zu Hause gebliebene konnten alles live via TikTok-Stream verfolgen. Die Entscheidung der Frankfurter Buchmesse zur Kooperation mit TikTok löst nicht nur Begeisterung aus. Der Publizist Stefan Braun begründet seine gemischten Gefühle im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur folgendermaßen.
Als ich das zum ersten Mal hörte, habe ich gedacht, oh nein, bitte nicht. Also jetzt nicht irgendwie diese wunderbare alte analoge Begegnungsstätte Buchmesse irgendwie auch noch mit der neuesten Form oder wahrscheinlich gar nicht mehr der neuesten Form von Social Media Kontaktmesse irgendwie kombinieren. Auf der anderen Seite habe ich jetzt natürlich mir das ein bisschen genauer angeguckt und dieses Spielerische und auch diese Art, sagen wir mal, spontaner und nicht unbedingt nach den alten klassischen Regeln einer Buchbesprechung irgendwie Bücher zu bewerten, sondern stärker von der Lust, von der Freude auszugehen, das gefällt mir. Das hat was, wenn sie mich belehren und ich lerne, dass damit viele junge Leute plötzlich nochmal wieder ganz anders irgendwie sich den Büchern nähern, habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich finde das wunderbar. Aber mal den größten Bauchschmerz habe ich mit der Tatsache, dass TikTok einfach chinesisch verbandelt ist.
Wie auf der Frankfurter Buchmesse von TikTok angekündigt, betreibt die App seit Mitte November einen TikTok Book Club, also einen digitalen Bücherclub. 5 Hosts stellen jeweils das Monatsbuch vor. Die TeilnehmerInnen vom Book Club kaufen das Buch, lesen es und erstellen eigene TikTok-Videos dazu. Über Hashtags können andere UserInnen die Videos entdecken und sich in den Kommentaren über das Buch austauschen. Am Ende des Monats findet dann ein Live-Format auf TikTok statt, in dem ein Host mit einem Gast über das Buch diskutiert. Das Monatsbuch stammt oft, aber nicht immer, aus den auf TikTok so beliebten Genres Romance, Fantasy oder Dark Academia. So waren bisherige Monatsbücher, beispielsweise ein Band der Dunbridge Academy-Reihe der deutschen Autorin Sarah Sprinz oder Book of Night von Holly Black. Im Dezember hat es aber auch der Klassiker Das Tagebuch der Anne Frank in eine Leserunde des Buchclubs geschafft. Für die Teilnahme am Buchclub sammeln UserInnen Punkte, die sie dann in Gutscheine umtauschen können. Zu Beginn des Buchclubs war der Kooperationspartner ausgerechnet der Online-Riese Amazon, der innerhalb der Buchbranche als Konkurrenz zum stationären Buchhandel gesehen wird. Mittlerweile hat aber die Buchhandlungskette Thalia die Patenschaft für den Buchclub übernommen. Mit dem Book Club erkennt TikTok die eigene Relevanz für die Bücherwelt an. Vieles spricht also für eine Präsenz auf der App. Doch die deutschen Verlage scheinen bei der eigenen Nutzung der Plattform noch vorsichtig zu sein. Bloggerin Lara Teilig.
Ich merke aber jetzt nach und nach, das sieht man auch immer jetzt, keine Ahnung, der und der Verlag hat einen TikTok-Account erstellt. Und dann denkst du so, ah, okay, gut, jetzt sind sie auch da. Also es kommt definitiv immer mehr. Viele sind auch noch nicht so vertreten, weil ich glaube, es ist halt wirklich, TikTok ist halt so eine Sache, das kann man nicht so halbherzig auch bespielen. Ich habe das Gefühl, da muss man sich, wenn dann wirklich irgendwie so total verpflichten, da jetzt auch wirklich Arbeit reinzustecken. Und vielleicht sind da auch einige Verlage einfach noch gar nicht so, sag ich mal, angekommen oder haben dafür einfach noch nicht die Kapazitäten, kann ja auch sein. Aber ich merke, dass es nach und nach kommt und dass auch immer mehr wirklich interessiert sind an TikTok-Accounts. So.
Das liegt vielleicht auch an den gigantischen FollowInnen und View-Zahlen, die manche, aber längst nicht alle, amerikanische oder britische Buchverlage vorweisen können. Der Account für das Teenie-Programm von Penguin Random House hat beispielsweise stolze 300.000 FollowerInnen. Viele große deutsche Verlage haben erst 2022 ihre TikTok-Accounts gestartet und kommen aktuell auf mehrere hundert bis mehrere tausend FollowerInnen. Besonders erfolgreich sind die Verlage Lux und DTV, die nicht nur mit ihren Videos, sondern auch mit ihrem Buchprogramm den Nerv von BookTok zu treffen scheinen. Beide Verlage kommen auf über 20.000 FollowerInnen. Der Jugendroman »Orte, an denen ich geweint habe wegen dir« von Holly Byrne behandelt psychische Gewalt in Beziehungen. Der DTV-Verlag erreichte mit einem TikTok-Video zum Roman über 3 Millionen Aufrufe. Ich möchte noch mehr über die aktuelle Relevanz von BookTok für den deutschen Buchmarkt erfahren. Zum Glück weiß ich auch schon, wen ich da am besten frage. Zurück in Augsburg bei Tina Lurz. Nach mehreren Unterbrechungen wegen der verschollenen Bücher bereiten wir die BloggerInnen-Pakete von Stigma weiter vor. Tina und ich kommen dabei auf das Thema TikTok zu sprechen. Ich möchte von ihr wissen, ob sie Laras Einschätzung teilt, dass deutsche Buchverlage noch etwas zögerlich bei der neuen Plattform sind.
Waren sie schon immer, es war auch bei Instagram so. wenn ich mich jetzt wirklich 10, 12 Jahre zurückerinnere, als ich bei Lovibooks angefangen habe, hat kaum ein Verlag einen Instagram-Kanal gehabt. Und so ist es jetzt eigentlich auch mit TikTok im Endeffekt. Es wird, die Verlage wissen das schon das, und haben das auch letztes Jahr schon beobachtet und das Jahr vorher schon beobachtet. Und ja, ob die großen Verlage oder viele Verlage haben einfach auch ein Ressourcenproblem. Zeit, Geld ist immer zu wenig davon da, von beiden. Und dann noch sich mit einem neuen Netzwerk zu beschäftigen, ist halt einfach echt schwierig. Und deswegen dauert es immer ein bisschen länger.
Tina hatte mehrere Jahre lang das Social Media Marketing für einen Kinder- und Jugendbuchverlag organisiert. Deshalb kennt sie sich mit den editorischen Vorgängen zu diesem Thema gut aus.
Die Verlage gucken auch immer erstmal, wissen, sie müssten eigentlich, aber kriegen es halt noch nicht so hin, einfach zeitlich und budgetär. Und dann wird erstmal gewartet, bis es nicht mehr zu vermeiden ist sozusagen. Und dann, okay, wir müssen jetzt aber wirklich mal. Und dann sind manche schneller und manche weniger schnell. Man muss aber auch dazu sagen, TikTok ist ein bisschen eine Sondersache wegen der Datenschutzbestimmungen. Und es ist tatsächlich von den Nutzungsbedingungen, von den AGBs und von den Datenschutzrichtlinien nicht so easy, weil es ein chinesisches Unternehmen ist. Und das ist halt was anderes, als wenn es Meta ist, was zumindest ja, US-amerikanisch bzw. ja auch europäischen abhängen. Deswegen hat es bei vielen Verlagen auch noch mal länger gedauert, bis das quasi durch war sozusagen. Aber selbst Verlage, die jetzt noch nicht selbst mit organischem Content auf TikTok sind, gehen in den Ad-Manager zumindest rein. Also das ist auch noch mal so ein Unterschied, dass sie die Relevanz von TikTok erkennen, aber selber jetzt nicht mit organischem Content mitspielen, sondern dann halt Anzeigen schalten auf der Plattform. Und das ist ja auch schon mal ein erster Schritt.
Der Ad-Manager ist übrigens der Bereich der App, in dem Unternehmen Werbeanzeigen erstellen und ausspielen können. Ich möchte mehr von Tina über die Besonderheiten der Plattform wissen. Welche Genres sind Ihrer Meinung nach populär auf BookTok und wie merken das die Verlage im Social-Media-Marketing?
Tatsächlich gibt es diesen Trend, dass die sehr großen Accounts haben definitiv vor allem New Adult, auch Young Adult und teilweise Romantasy oder auch Fantasy, Young Adult Fantasy auch noch mit. Also das sind so die großen Genres eigentlich, wo auch die richtig krassen Hypes stattfinden tatsächlich. Und das weiß ich auch aus Erfahrung, egal welcher New Adult Titel bei einem Verlag, die ein sehr breites Programm haben, egal welcher New Adult Titel da in die Kamera gehalten wird, du kannst davon ausgehen, dass das TikTok-Video doppelt so hohe Views hat, als wenn es irgendwie ein anderer, egal welches Genre, Titel ist.
Und wie sieht es mit der Zielgruppe aus?
Definitiv noch jünger, ganz klar. Und eben breite Masse ist auf TikTok noch nicht angekommen, wie sie jetzt auf Instagram einfach seit Jahren schon ist. Kommt jetzt immer mehr. Also auch Literaturbloggende sind immer mehr auch auf TikTok und versuchen sich da. Und das finde ich auch cool. Aber da ist es eben noch dran, Wege zu finden, wie man oder wie diese Form des Contents, sage ich jetzt mal, eben gut auch auf TikTok rüberzubringen ist. Weil, wie gesagt, für die ganzen New Adult-Titel oder Romance oder sonst was oder auch die gehypten BookTok-Bücher aus den USA gibt es Vorlagen, die man easy einfach nachmachen kann. Und viele andere Nischen müssen sich einfach da noch ihren Weg suchen. Aber bin ich mir sicher, dass das noch mehr kommt. Sorry. Hello.
Wieder werden wir beim Packen von einem Anruf unterbrochen. Diesmal ist eine Nachbarin aus Tinas Wohnhaus am Telefon. Sie hat Tinas Nachricht in der WhatsApp-Gruppe gelesen. Sie sagt, das Paket sei tatsächlich am Tag der angeblichen Lieferung im Eingangsbereich des Hauses gelegen. Weil der Aufzug aber defekt war, habe sie das Paket nicht mit hoch zu Tinas Wohnung genommen, sondern es unten stehen lassen. Kurz darauf muss das Paket verschwunden sein. Ihrem frisch eingetroffenen Bürokollegen Nico berichtet sie sofort, was passiert ist.
Das größte Drama ist heute schon wieder hier abgelaufen, Nico, ich sag's dir. Irgendjemand hat 40 Taschenbücher geklaut bei mir zu Hause. Es ist ein Paket vor 2 Wochen zugestellt worden, auf das ich hier warte die ganze Zeit. Und DPD hat es zugestellt. Angeblich habe ich unterschrieben. Und eine Nachbarin von mir hat das Paket auch gesehen, aber es ist einfach weg.
Aber wer klaut Taschenbücher?
Wer klaut 40 Mal das gleiche Buch und ein Paket, was so 15 Kilo wiegt?
Nun ist klar, dass der Paketdienstleister die Bücher definitiv bereits vor knapp 2 Wochen zugestellt hat und das Paket nicht mehr auffindbar ist. Tina wird sich also mit dem Verlag eine Lösung einfallen lassen müssen, damit Ersatzexemplare von Stigma möglichst schnell in den BloggerInnen-Paketen landen. Das Paketdrama hat Tina heute viel Zeit gekostet.
Aber jetzt ist auch so ein bisschen der Punkt, wo ich dann merke, jetzt habe ich schon viel zu lange wieder mit diesen Paketen rumgetan. Mit, da kommt jetzt irgendwie der, das kommt nicht an und da muss ich jetzt hier, dann hat wieder irgendjemand angerufen, muss ich da ans Telefon und dann merke ich, ich komme nicht vorwärts. Muss aber so langsam mal noch ein bisschen was anderes tun, als nur Pakete packen.
Wie gut, dass wir fast fertig sind. Wir müssen nur noch die letzten Briefmarken und Adressetiketten auf die Kartons kleben.
Österreich. Ja, gleich geschafft. 1 Uhr. Noch geht ja sogar. Ja, ich glaube, halber Tag ist schon für so 30 Pakete, 3 Stunden, 4 Stunden, je nachdem, was drin ist, glaube ich, passt ganz gut.
Zum Abschluss erzählt mir Tina noch, wie sich ihr Beruf auf ihre private Buchleidenschaft auswirkt.
Ich lese definitiv anders privat oder ich lese mittlerweile anders, weil ich oft schon überlege, was könnte man da rausziehen, so automatisch, und dann denke, ah nee, ist ja keine Kampagne.
Denn das Buchmarketing ist für sie eben nicht nur irgendein Marketingjob, sondern eine Leidenschaft, die sie auch abseits von Laptop und Schreibtisch begleitet.
Ich So, wenn ich eine Kampagne mache, dann stecke ich da schon viel von mir auch rein. Also das ist dann nicht nur so, ja, mache ich jetzt mal nebenbei, sondern da mache ich mir schon auch Gedanken und stecke da wirklich Kreativität und Herzblut rein. Und wenn ich das dann irgendwo in der Buchhandlung liegen sehe, dann will ich schon versuchen, da auch irgendwie ein Foto zu machen. Und ich habe auch Bücher bei mir zu Hause stehen, die ich nur wegen der Kampagne quasi aufhebe.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Und damit sind die BloggerInnen-Pakete so weit wie aktuell möglich vorbereitet. Sobald die Ersatzexemplare eintreffen, können sich die Bücher verpackt in Mülltüte und Kabelbinde auf den Weg zu den BloggerInnen machen. Und Tina kann sich nach der Mittagspause endlich der Konzeption einer neuen Buchkampagne widmen. Nicht ganz eine Woche nach meinem Besuch bei Tina öffne ich Instagram und sehe die ersten Stigma-Stories. Ich empfinde fast schon eine Art Genugtuung, als ich den BloggerInnen beim Auspacken zugucke und kann sehr gut verstehen, dass ihre Kampagnenbücher für Tina etwas Besonderes bleiben. Ich hake nochmal nach, wie die Paketgeschichte denn nun ausgegangen ist. Der Verlag hat die Stigma-Exemplare nochmal per Express versendet, sodass sie am nächsten Tag bei ihr ankamen und Tina die BloggerInnen-Pakete endlich versenden konnte. Auf den entstandenen Kosten bleibt der Verlag nun sitzen, denn jemand hat das ursprüngliche Paket offenbar bei Tina im Haus gestohlen. Daran wird wohl auch die beim Paketdienstleister eingereichte Beschwerde wegen der gefälschten Unterschrift nichts ändern. Dass ausgerechnet auf TikTok, einer Plattform mit kurzen Videos und schnelllebigen Trends, das jahrhundertealte Medium-Buch so beliebt ist, bleibt für viele überraschend. Doch Social Media und Bücher schließen sich nicht aus. Dafür sind BookTok und Bookstagram wohl die besten Beweise. Schon jetzt haben Social-Media-Plattformen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Buchwelt. Und es bleibt spannend, wie groß sie in Zukunft noch werden wird. Das Klischee, dass junge Menschen nur noch am Smartphone hängen und keine Bücher mehr lesen, scheint jedenfalls überholt. Es geht ja schließlich auch beides.
Das war BookTok Made Me Buy It – Social Media und die Buchwelt. Ein Hörfunkfeature von Julia Feist. Sie war im Gespräch mit Tina Lurz, Lara Teilig, Florian Schmelzle, Ingrid Abeln, Vera Glocke, Stefan Braun und Julia Basler.
Es ist schon echt krass, wie viel Strategie auch da dahinter steckt, finde ich. Also hier geht es schon lange nicht mehr nur um Bücher, sondern um Zahlen. Findest du, das nimmt der Buchwelt was weg oder ist es eher hilfreich, wenn da solche Trends losgestoßen werden?
Naja, also dass die Buchbranche auch wirtschaftlich orientiert ist, ist ja erstmal nichts Neues. Aber ich finde, es ist teilweise schon extremer geworden, vor allem dann, wenn es eben gerade um Trends geht. Was ich an BookTok bisher vor allem mochte, war auch abseits der Bestseller unterwegs zu sein und da so für mich eine Nische zu finden, in der ich mich wohlfühle. Das ist zwar teilweise immer noch so, aber es sind leider trotzdem immer wieder dieselben Bücher und AutorInnen, die auf TikTok so kursieren. Und das ist schon schade für mich. Wie ist das bei dir? Hast du schon mal ein Buch nur wegen BookTok gekauft?
Nicht so wirklich. Also ich habe das schon auch so mitbekommen, wie du sagst, dass einem irgendwie dann auch immer wieder dieselben AutorInnen vorgeschlagen werden und Bücher eben. Aber wirklich gekauft auf der Grundlage dessen habe ich, glaube ich, noch nichts. Das Einzige, was mir mal eher versehentlich passiert ist, war, dass ich Fourth Wing von Rebecca Yarros gekauft hatte und dachte, ich habe voll die Entdeckung gemacht, nur um dann zu Hause rauszufinden, dass da der BookTok-Hype auch schon riesig war. Das ist aber auch eine Reihe, wo ich sagen muss, dass ich finde, die Qualität der Bücher hat auf lange Sicht unter dem Hype gelitten. Da war der erste noch phänomenal und dann war der Hype so groß, dass die Autorin den zweiten Band für mich viel zu schnell geschrieben hat. Und das hat sich dann für mich auch eher nach so einem ersten Entwurf angefühlt, als nach einem fertigen Buch. Aber naja, schauen wir mal, wie sie sich mit dem dritten Band schlagen wird und auch wie BookTok sich bis dahin entwickelt.
Und eben genau mit diesem Ausblick sind wir schon wieder am Ende einer Sendung, die ganz im Rahmen Bücher auf Social Media stand, angekommen. Am Mikrofon waren Melina Lai und Lea Dürnberger. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf unserer Website vorbei unter www.radio-europa.de. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal bei Radio Mikro Europa.